Endlich ist es soweit. Endlich ist Weihnachten. Endlich gibt es Geschenke. Oder gibt es keine Geschenke? Gibt Geschenke. Endlich gibt es Geschenke. Ist wahrscheinlich das, was in den Köpfen vieler Kinder drin ist. Ja, endlich ist es soweit. Man kann diese Anspannung, diese Nervosität, werde ich das bekommen, was ich mir gewünscht habe? Oder wird es was ganz anderes sein, was ich noch gar nicht, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe? Diese Nervosität von Kindern, wir kennen das. Endlich sind alle Einkäufe und alle Vorbereitungen erledigt und es steht soweit, denkt sich vielleicht manche Frau und Mama, die Stress gehabt hat in den letzten Tagen und vielleicht in den letzten Stunden. Endlich ist der ganze Stress in der Firma zum Jahresende erledigt, denkt sich vielleicht so manch ein Mann, der weiß, die letzten Wochen waren geprägt davon, schnell noch Fristen einzuhalten. Endlich sehe ich alle meine Lieben wieder zusammen vereint, denkt sich vielleicht manche Oma, mancher Opa, die sich freut, wenn alle wieder zusammenkommen. Und endlich nicht mehr allein sein, denkt sich vielleicht so mancher Alleinstehender, der diese Zeit von Weihnachten genießt, weil er in Gemeinschaft mit anderen sein kann. Endlich ist es soweit, es ist Weihnachten. Das Warten hat ein Ende. Und dabei wird das Warten heutzutage ja von manchen so richtig zelebriert und auch versüßt durch den guten alten Adventskalender. Und ich habe über Kontakte von einem, der Lebensmittel liebt, mal noch so ein paar Adventskalender organisiert. Mal die Frage, wer hat einen Adventskalender gehabt dieses Jahr? Hebt mal die Hand. Heute schon geöffnet, hier vorne. Was war da drin? Schokolade. Sehr gut. Jetzt habe ich hier so einen Adventskalender und ich habe für die Kinder eine kleine Challenge. Ja, ihr müsst ja heute hier, dürft ja heute hier oben bleiben mit uns. Und ich habe eine kleine Challenge für euch, also eine Herausforderung. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich habe hier Adventskalender und ihr müsst versuchen, so gut es geht, während der Predigt zuzuhören und vor allem an diese Wand zwischendurch immer wieder zu schauen, weil irgendwann wird da ein Wort erscheinen, während der Predigt, was in Gelb steht. Und wenn ihr mir nachher dieses Wort sagen könnt, nach dem Gottesdienst, nicht wenn das da steht, reinrufen, ja, sondern nach dem Gottesdienst, dann dürft ihr nach dem Gottesdienst zu mir kommen und sagt mir dieses Wort und dürft ein Türchen öffnen. Okay? Allerdings, der 24., der bleibt meiner Frau vorbehalten, sonst gibt es Streit wahrscheinlich, wer den öffnen darf. Okay? Also, gut aufpassen und merken, okay? Der Adventskalender, den kennen wir in zig Variationen heutzutage und die sind ja ganz unterschiedlich, aber etwas haben Adventskalender alle gemeinsam. Sie zählen von 1 bis 24 und sie vermitteln uns alle den Eindruck, es dauert nicht mehr lange und bald ist Weihnachten, bald ist es soweit. Und nun heute, der 24. Dezember, endlich ist es soweit, es ist Weihnachten. Endlich ist es soweit, so lautet unser Thema, über das ich gerne in den nächsten Minuten mit uns nachdenken will. Und wir haben ja die Weihnachtsgeschichte gerade schon gehört aus Lukas 2. Und alle, die hier sonntags im Gottesdienst sonst sind, die wissen, dass wir in den letzten Wochen eine kleine Predigtreihe hatten, die dahin geführt hat, auf diesen Heiligabend heute. Wir hatten eine Predigtreihe mit dem Titel »Als die Zeit erfüllt war«. Und wir haben uns in mehreren Sonntagen Stück für Stück der Geburt Jesu genähert. Und nun ist es endlich soweit. Jesus, der Sohn Gottes, kommt endlich zur Welt. Daran denken wir in diesen Weihnachtstagen. Und nun wollen wir, und ich weiß das gar nicht so leicht, inmitten dieses ganzen Weihnachtstrubels, was da sonst alles so ringsrum ist, einfach nochmal etwas Zeit nehmen und uns ein paar Gedanken machen. Drei Aspekte wollen wir uns anschauen, die mit dem Ereignis von damals zu tun hatten, aber die auch mit unserem persönlichen Leben heute ganz eng in Verbindung stehen. Unser erster Aspekt, über den wir nachdenken wollen heute, hier an diesem Nachmittag, lautet: Endlich ist es soweit und doch kein Platz für Jesus? Fragezeichen. Die meisten von uns kennen diese Geschichte aus Lukas 2, zumindest oberflächlich, glaube ich, ganz gut. Sie wird mindestens jedes Jahr zum Weihnachtsgottesdienst wieder gelesen. Die Krippenspiele drehen sich darum, daher kennen wir das auch. Und irgendwie gehört das ja auch zur Kultur unseres, in Anführungszeichen, christlichen Abendlandes, dass man die Weihnachtsgeschichte noch als so ein Kulturgut vielleicht sieht. Und was für viele heutzutage als eine nette Geschichte mit einem guten Ausgang daherkommt, war für Maria und Josef alles andere als ein Zuckerschlecken. Ich weiß nicht, was den beiden damals genau durch den Kopf gegangen sein muss, vor allem Maria, als sie von dieser Volkszählung von Kaiser Augustus gehört haben. Wir können uns das nur so ein bisschen vorstellen, ne? Ich versuche uns mal ein bisschen mit da hineinzunehmen. Versetz dich mal als Mann hinein, dass du jetzt deiner hochschwangeren Frau erklären musst, dass da eine Volkszählung ist und über 100 Kilometer Luftlinie dahin reisen müsst, und zwar nicht mit eurem neuen E-Auto und nicht mit Massagesitzen und nicht mit voll gefedert und so weiter, sondern zu Fuß oder eventuell noch mit einem Lastenesel, wobei wir das eher aus den Krippenspielen kennen als aus der Bibel selbst. Und ich glaube, wir brauchen nicht viel Fantasie, um zu merken, dass Begeisterung anders aussieht, wenn du als Mann deiner Frau das erklären müsstest. Wenn wir dann drüber nachdenken, ja, also von Nazareth nach Bethlehem, über 100 Kilometer Luftlinie, das war eine Reise von mehreren Tagen in der damaligen Zeit, für jede Frau, für jede Mama, die schon mal schwanger war, die kann sich gut hineindenken in Maria, dass das alles andere als einfach war. Jetzt bleibt es offen, was Maria sich gedacht hat, aber versuchen wir mal so ein bisschen menschlich uns da hineinzudenken. Ja? Also ich glaube, wenn ich an Marias Stelle gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, na super, Kaiser Augustus, super Idee, dass du jetzt so eine Volkszählung hier veranlassen musst, ausgerechnet jetzt, ich bin sowieso total platt und kann hier kaum noch einen Meter laufen und jetzt soll ich über 100 Kilometer durch die Weltgeschichte reisen oder was. So könnte sie gedacht haben, vielleicht sogar noch ein Stück weiter, sie wusste ja von Gott, dass Jesus kommen soll, dass sie schwanger war und dass sie ein Kind gebären sollte. Aber sie könnte sich fragen, okay Gott, du hast mir ja diesen Sohn verheißen, der soll kommen, aber was soll das denn jetzt? Also warum musst du mich denn in diesem Zustand jetzt auf so eine Reise schicken? Muss das wirklich sein? Das ist wohl bemerkt spekulativ, aber ich glaube, das sind menschlich zutiefst nachvollziehbare Gedanken, die wir hätten in so einem Moment. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Maria und Josef beide fromme Juden waren, die das Alte Testament kannten. Und wir wissen nicht, aber es ist möglich, ob sie eins und eins zusammengezählt haben, schon in diesem Moment, und wussten, dass dort in Bethlehem der Messias geboren werden sollte. So hat das Alte Testament das gesagt, in Micha 5, Vers 1. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. So oder so blieb ihnen aber nichts anderes übrig, als sich in ihre Herkunftsstadt zu begeben und sich auf den Weg zu machen. Das musste jeder damals tun, der unter der Regie des Römischen Reiches war. Und von daher mussten sie losziehen. Maria und Josef, für sie bedeutete das, dass sie, wie wir das in Vers 4 gelesen haben, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, ziehen mussten, weil Josef aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Die Rede von David ist hier von dem großen König David, der ungefähr 1000 Jahre früher gelebt hat und verheißen war, dass aus dieser Linie von David eines Tages Jesus selbst, der wahre König Israels, hervorgehen sollte. Das hat das Alte Testament immer wieder deutlich gemacht. Und dabei war es nicht nur so, dass er aus der Linie, der Abstammungslinie von David kommen sollte, sondern auch in der Stadt geboren werden sollte, wo David einst geboren war. Und das hat Gott etwa 700 Jahre vor Christus durch den Propheten Micha im Detail genau vorausgesagt. Schauen wir mal in Micha 5, Vers 1, wo es heißt, und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Was hier in der Weihnachtsgeschichte alles so aussehen mag wie ein unglücklicher Zufall, ist alles andere als das. Es war wirklich perfektes Timing von Gott selbst, der diese alte Voraussage etwa 700 Jahre früher getätigt hat und nun exakt erfüllt. Also machen die beiden sich auf den Weg und kamen nach einer langen Reise in Bethlehem an. Und wir können uns das förmlich vorstellen. Ne? Sie kommen völlig gerädert da an und sind einfach fertig, denken sich, endlich ist es soweit, endlich sind wir da. Aber statt rosigem Empfang mit liebevoll angerichteten Welcome-Häppchen und anschließendem All-Inclusive-Buffet und so, sah die Realität ganz anders aus für die beiden. Ich erinnere mich noch, die Kinder haben uns vorletzten Sonntag hier das ganz gut dargestellt. Ne? Da war hier so eine Tür und da waren verschiedene Leute, die hier den Wirt gespielt haben. Ich erinnere mich an die Avi und den Daniel und den Moritz und Maria und Josef, die dann hier so entlanggezogen sind, aber weggeschickt wurden. Und die Kinder erinnern sich sicherlich auch und jeder, der hier war. Wir können uns das vorstellen. Am Ende landeten Maria und Josef mit Mühe und Not in irgendeiner armseligen Bleibe, über die wir eigentlich nur erfahren, dass dort eine Krippe war. Von einem Stall, Ochsen, Esel und so weiter, irgendwelchen anderen Ausführungen, lesen wir so erstmal nichts in der Bibel. Aber die Krippe, die finden wir hier in Lukas 2, Vers 7. Da hieß es ja über Maria, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Klein, unscheinbar und bedauernswert kommt der Herr dieser Welt auf seine eigene Erde. Gottes Sohn musste menschenunwürdig sich in eine Krippe legen lassen, in einer Krippe Platz nehmen. Warum? Weil in der Herberge kein Raum für ihn und für seine Eltern war. Und da sind wir, wenn wir etwas weiterdenken, an einem ganz spannenden Punkt, glaube ich, der auch in unsere heutige Welt hineingreift. Wenn wir ehrlich sind, dann ist doch in dieser Welt kein Platz für Jesus, oder? Also weder für seine Person, noch für das, was er von sich gegeben hat, was wir heute in der Bibel lesen. Wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann ist Jesus für viele vielleicht gerade noch so eine inspirierende Persönlichkeit oder so, aber trotz allem wird das für veraltet, für nicht mehr zeitgemäß erklärt. Was er gesagt hat, ist für viele viel zu absolut. Was er getan haben soll, das ist irgendwie nicht glaubwürdig, ja, können wir uns nicht vorstellen. Und warum er am Ende am Kreuz gestorben sein soll, das ist für viele bis heute so, dass sie sagen, das ist einfach nur ein Rätsel, kann ich gar nicht nachvollziehen. Und dann wird das von manch einem sogar noch als klägliches Scheitern angesehen. Und wenn er dann auch noch den Anspruch erhebt, den Durchblick über diese Welt zu haben und das Sagen zu haben, dann erscheint das für so manchen Menschen heute lächerlich. Ne? Jesus ist von gestern, aber doch nicht für heute. So könnte manch einer heutzutage durch die Welt gehen, mindestens denken. Mancher sagt das ja auch deutlich. Und unsere Welt und unsere Gesellschaft, ja, die braucht doch vor allem eins, fähige Politiker, oder? So könnte man doch denken, ne? Irgendjemand, der den Kahn aus dem Dreck zieht, danach schreien doch die Bevölkerung. Was will da irgend so ein Jesus, der vor gut 2000 Jahren geboren ist, dann diese Welt wieder verlassen? Was will der denn ausrichten? Ja, was hat der denn zu tun mit uns heute? Mit anderen Worten, die Welt ist voll von anderen Problemen und Dingen und Ideologien. Da ist für Jesus einfach kein Platz. Wer auch immer er ist, wo auch immer er ist, wir brauchen ihn hier nicht, ist der Konsens vieler Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Die Welt schickt ihn getrost weg, und zwar immer weiter weg. Was gewissermaßen hier exemplarisch geschah, als in der Herberge kein Raum für Jesus war, passiert heute in unserer Gesellschaft, glaube ich, zunehmend mehr. Und das ist der Anfang vom Ende. Wenn der Schöpfer dieser Welt keinen Platz mehr, beziehungsweise sagen wir mal nur noch ein Plätzchen am Rande unserer Gesellschaft findet, am Rande seiner eigenen Schöpfung, dann ist der Zusammenbruch vorprogrammiert. Und wir sehen das, wenn wir in diese Welt hineinschauen. Aber denken wir mal noch einen Schritt weiter. Werden wir mal ein bisschen persönlicher. Wie sieht es denn aus mit deiner, mit meiner eigenen kleinen Welt? Dass Jesus in dieser Welt keinen Platz findet, das können wir nicht gerade stark beeinflussen. Ja? Da sind wir sehr begrenzt. Aber ob er Platz in meinem Leben findet, dafür bin ich doch voll und ganz selbstverantwortlich. Und dabei will er auch in deinem und meinem Leben nicht irgendeine Randerscheinung sein, die immer mal an Ostern oder an Weihnachten oder so zwischendurch irgendwie ausgegraben wird, sondern er will der Herr deines und meines Lebens sein. Diesen Anspruch hat er. Das heißt, die Frage ist für uns ganz persönlich, auch an diesem Weihnachtsabend, welchen Platz räumst du, welchen Platz räume ich denn Jesus in meinem Leben eigentlich ein? Wie du diese Frage beantwortest, ist viel mehr als einfach nur eine Momentaufnahme, sondern es ist maßgeblich für unser gesamtes Leben. Es ist sogar maßgeblich über das Leben hinaus. Was ist, wenn wir gestorben sind? Und Johannes beschreibt in seinem Evangelium diese ganze Tragödie vom Ablehnen und vom Annehmen von Jesus in Johannes 1, Vers 11 und 12 wie folgt. Da heißt es über Jesus, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus ablehnen oder Jesus annehmen und an ihn glauben. Das sind die zwei Optionen, die am Ende des Tages für einen jeden von uns bleiben. Und dazwischen gibt es nichts. Und jetzt ist so deutlich, nur wer an ihn glaubt und ihn ganz persönlich zu seinem Retter und seinem Herrn macht, der wird zum Kind Gottes, so ist das hier beschrieben. Das heißt, er bekommt Zugehörigkeit bei Gott. Ja, der darf in Gemeinschaft mit Gott sein. Und das stellt uns zwangsläufig vor die Frage, wo stehen wir, wo stehst du in dieser ganzen Sache? Ich glaube, wir wissen alle, dass Jesus leider zwischen Geschenken, Weihnachtsgans, Weihnachtsbaum und sonst was allem in diesen Weihnachtstagen oft auch keinen Platz oder nur sehr wenig Platz findet. Und umso mehr will ich uns ermutigen, gerade in diesen Weihnachtstagen mal ganz anders Weihnachten zu feiern. Mal in sich zu schlagen und sich diese persönliche Frage tatsächlich zu stellen und gefallen zu lassen, welchen Platz hat Jesus eigentlich in meinem Leben? Für manche wird die Antwort vielleicht lauten, noch gar keinen. Und wenn dir das so geht, dann will ich dich ermutigen, dieser ganzen Sache mit Jesus mal näher nachzugehen, ja? Zu gucken, was ist da wirklich dran. Und ich empfehle dazu gerne, immer das Lukas-Evangelium zu lesen, wie eine Art Biografie über Jesus. Von der Geburt bis zu seiner Himmelfahrt, da kriegt man einen guten Überblick. Für jemand anders kann es sein, dass er sagt, ja, also er hat schon irgendwie einen Platz in meinem Leben, aber er hat nicht den besonders hohen Stellenwert in meinem Leben. Das ist mehr so eine On-Off-Beziehung zwischen uns. Und wenn es dir so geht, dann frag dich doch in diesen Tagen mal ganz bewusst, was hindert mich denn eigentlich, Jesus wirklich voll und ganz mein Leben zu überlassen? Ne? Was steht denn Jesus im Weg in meinem Leben, könnte man auch sagen. Und für viele von uns, die entschiedene Christen sind, ist der Punkt, welchen Platz Jesus in ihrem Leben haben soll, eigentlich bereits geklärt. Das haben sie mal ganz bewusst festgelegt. Aber es ist trotzdem gut, in diesen Tagen sich mal Ruhe und Zeit zu nehmen und zu überlegen, okay, welchen Platz hatte Jesus denn einst in meinem Leben und welchen Platz hat er aktuell eigentlich, wenn ich zurückschaue auf die letzten Wochen und Monate und vielleicht sogar auf das gesamte Jahr. Und was ist in meinem Leben eigentlich, was ihm den Platz streitig machen kann? Endlich ist es soweit, der Sohn Gottes kam in unsere, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, in seine eigene Welt. Und die Frage ist, welchen Platz und welchen Stellenwert messen wir ihm zu? Dass diese Welt nichts dringender braucht als Rettung, dafür brauchen wir nicht lange in diese Welt hineinzuschauen. Aber wir brauchen auch nicht lange in unser eigenes Leben hineinzuschauen, um das zu merken. Und das führt uns zu unserem zweiten Aspekt von heute Nachmittag. Und der heißt, endlich ist es soweit. Und zweitens, und die Rettung naht. Neben Maria und Josef tritt hier in Lukas 2 in dieser Geschichte eine weitere Gruppe von Menschen auf die Bildfläche. Die Rede ist von den Hirten, die bekannt sind. Ja, kernige, raue Kerle, einfache Leute, eigentlich unbedeutende Leute der damaligen Zeit, die auf freiem Feld waren, ihre Schafherden gehütet haben und vor wilden Tieren beschützen wollten. Und so sitzen sie jetzt so, nichts ahnend, wahrscheinlich wie fast jede Nacht dort zusammen, schien eine Nacht zu sein wie jede andere, als plötzlich dieser Engel des Herrn erscheint. Und wir haben davon gelesen, wenn es dann in Lukas 2, Vers 9 hieß, und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Diese Hirten waren selbst Juden, und für sie war vom Alten Testament her klar, also da passiert was Außergewöhnliches. Das ist nicht normal, das ist spektakulär. Ja, da steht auf einmal ein Engel. Und auch, dass sie die Herrlichkeit des Herrn auf einmal so wahrgenommen haben, das kannten sie aus Erzählungen vom Alten Testament. Zum Beispiel von Mose, als er die Gesetzestafeln auf dem Berg Sinai empfängt, in 2. Mose 24. Und umso mehr können wir uns vorstellen, dass sie das erstmal mit der Angst zu tun bekamen in dieser Situation. Ne? Aber statt Furcht und Zittern war etwas anderes das Gebot der Stunde. Nämlich Freude. Freude. Und warum, sagt uns dieser Engel in Lukas 2, Vers 10 bis 12, folgendermaßen. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Das war eine Botschaft. Wenn das Juden gehört haben, und es waren Juden, diese Hirten, dann war das eine Freude, die man sich kaum ausmalen kann. Ja, Begriffe hier wie Davids Stadt, wie Christus, wie Retter, wie der Herr, das klingt, so vieles klingt in jüdischen Ohren dabei an, aus dem Alten Testament, aus den Propheten, und man wartete so lange schon darauf. Es war 400 Jahre her, über 400 Jahre, dass Gott zuletzt durch den Propheten geredet hatte, und Israel fragte sich, wie soll es denn weitergehen mit uns, was passiert denn jetzt eigentlich? Aber sie hatten diese Voraussage, dass eines Tages der Christus, das bedeutet so viel wie der Messias oder der Gesalbte Gottes, dass er kommen sollte. Und nun war es tatsächlich endlich soweit, der Christus, der Retter, wurde geboren. Und der Kern der Botschaft war hier und ist bis heute, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und das war Hoffnung und das war Freude für das ganze Volk von damals, aber nicht nur für Israel, sondern bis in unsere heutigen Breiten gerade hinein. Für die gesamte Menschheit stellte sich das im Laufe der Zeit als die zentrale Rettung heraus. Das heißt, dieser Retter, der ist auch zu deiner und meiner Hoffnung, zu deiner und meiner Freude gekommen. Wir wissen ja, dass Jesus nicht dieses kleine Kind in der Krippe geblieben ist, sondern er ist herangewachsen. Mit ungefähr 30 Jahren fing er dann an, zu wirken und zu lehren, öffentlich. Und dabei bediente er nicht die Vorstellung von vielen Juden von damals, die dachten, da kommt jetzt einer und der befreit uns von der römischen Besatzungsmacht und die hatten einen politischen Retter vor Augen. Aber das war nicht das, was Jesus wollte. Vielmehr formulierte Jesus selbst den Grund seines ersten Kommens in Lukas 19, Vers 10 mit folgenden Worten, als er über sich sagte, denn der Sohn des Menschen, und damit meint er sich, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und auch das ganze weitere Neue Testament in der Bibel, das spricht genau diese Sprache. So heißt es zum Beispiel in 1. Timotheus 1, Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. In diesen beiden Stellen wird unmissverständlich deutlich, dass Jesus nicht in erster Linie kam, um seiner eigenen Erde mal einen Besuch abzustatten, sondern, wie es hier heißt, um Sünder zu retten. Und an dieser Stelle kommen wir ins Spiel. Nun kann sich manch einer sagen, also Sünder, das ist schon ein hartes Wort. Ja, aber mir fallen schon ein paar Leute ein, auf die würde das zutreffen. So, da hätte ich schon so ein paar im Sinn. Aber über mich würde ich so nicht bezeichnen. Und so verloren fühle ich mich eigentlich auch gar nicht. Mein Leben läuft doch ganz gut. Ja, also wofür sollte ich denn bitte irgend so einen Retter brauchen? Ich glaube, wenn sich ein Mensch so einschätzt, dann bin ich davon überzeugt, dass er noch nicht ehrlich genug mit sich selbst geworden ist. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann steht am Ende des Tages keiner von uns mehr mit einer weißen Weste da und läuft irgendwie völlig gut in allem durchs Leben, sondern wir kennen das auch alle, oder? Schlechte Gedanken, die uns irgendwie beschäftigen, die uns überkommen. Verletzende Worte, die wir anderen gegenüber sagen. Neid, der irgendwie da ist. Wir kennen Unehrlichkeit oder zumindest ein bisschen Unehrlichkeit, vielleicht nicht so ganz die Wahrheit sagen. Egoistische Motive. Und ich glaube, wir kennen das auch, dass wir manche Tat haben in unserem Leben, wo wir sagen, nachher, das hätte mir eigentlich nicht passieren dürfen. Ja, das ist unsere, wenn wir ehrlich sind, unsere eigene Analyse und wir kommen doch selbst zu dem Urteil, dass wir irgendwie Sünder sind, wenn wir schonungslos ehrlich mit uns sind. Und das Problem ist, wir werden mit unserer Schuld ja gar nicht fertig. Wir werden sie ja nicht los. Wir übertünchen sie vielleicht, wir verstecken sie, wir versuchen sie irgendwie auszugleichen, aber wir werden sie einfach nicht los. Nun ist das unsere eigene Analyse, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, aber noch entscheidender ist ja bei der ganzen Sache, was denn eigentlich Gottes Urteil über mein Leben ist, wenn er eines Tages mit mir ins Gericht geht. Wenn er Resümee über mein Leben zieht, wie es dann aussieht, das ist ja die entscheidende Frage. Und dabei ist Gottes Anspruch vollkommene Sündlosigkeit, ja, da darf nichts Schlechtes sein, nicht mal im Ansatz. Und sein Gericht, das er verhängen wird, das wird vollkommene Gerechtigkeit sein. Und sagt Gott über jeden von uns, und wir sind alle inbegriffen in dem Wort alle, in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, kein einziger von uns entspricht dem Anspruch, den Gott an unser Leben hat. Und damit haben wir eine Schuld vor Gott, die wir selbst nicht bezahlen können. Und ob wir es wollen oder nicht und ob wir es fühlen oder nicht, damit sind wir verloren. Das ist eine Tatsachenbeschreibung. Und Schuld, das wissen wir aus unserem alltäglichen Leben. Schuld muss bezahlt werden. Und genau dafür kam Jesus in diese Welt, um für deine und meine Schuld mit seinem eigenen Leben zu bezahlen. Ja, der Jesus, der einst als kleines Baby in Bethlehem in eine Holzkrippe gelegt wurde, der wurde ein bisschen mehr als 30 Jahre später an ein Holzkreuz genagelt. Und warum? Er starb dort an deiner und an meiner Stelle für unsere Sünde am Kreuz. Er selbst hat nicht mal im Ansatz was mit Sünde zu tun gehabt. Da war kein schlechtes Wort, da war auch keine schlechte Tat, da war nicht mal ein Anflug von einem schlechten Gedanken. Und trotzdem wurde er wie ein schlimmer Sünder ans Kreuz genagelt und er trug dort das Gericht Gottes, das du und ich verdient gehabt hätten. Und nur wenn ein Mensch sich so vor Gott erkennt, ja, als wirklich verlorenen Sünder, und wenn ein Mensch persönlich glaubt, ja, Jesus ist stellvertretend auch für meine Sünde vor gut 2000 Jahren am Kreuz gestorben, dann gilt ihm diese Rettung. Nur wer das für sich in Anspruch nimmt, der wird ein Kind Gottes und der bekommt ewiges Leben bei ihm. Und das ist so wunderbar. Hier in 1. Timotheus 1, Vers 15 heißt es, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Und die Frage, die sich dadurch aufdrängt, ist, hast du diese Rettung von Jesus selbst schon angenommen? Hast du Vergebung deiner Sünden erfahren? Ja, bist du aus dieser Verlorenheit herausgerettet worden? Gehörst nun zu ihm? Bist du umgekehrt von deinem Leben ohne ihn und bist zu ihm hingekehrt, sodass er nun ab sofort der Herr deines Lebens sein soll? Die Rettung in Jesus ist endlich zu uns gekommen. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Das führt uns zu unserem dritten und letzten Aspekt von heute Nachmittag und der heißt, endlich ist es soweit und deine Reaktion ist gefragt. Gott will Menschen begegnen. Das wird in dieser Nacht von Bethlehem von damals so deutlich. Ja, mitunter deshalb rief Gott ja durch diese Engel, damals die Hirten, und ist ihnen begegnet, diese stinknormalen Bürger. Und er rief sie auf, zur Krippe zu gehen, und sie haben sich auf den Weg gemacht und sind zur Krippe gezogen und haben Jesus aufgesucht. Gerade noch hatten sie diesen gewaltigen Engelchor im Ohr und haben gehört, wie sie Gott gelobt haben, diese Engel mit diesen Worten in Vers 14, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und nach allem, was sie gesehen hatten, diese Hirten, und gehört hatten, war klar, dass diese wunderbare Botschaft von Jesus und von seiner Rettung, das kann nicht sein, was sie einfach so vorbeiziehen lassen, sondern das verlangt eine Reaktion von ihnen. Und sie reagierten in vierfacher Weise. Und zwar mit folgenden vier Reaktionen. Hingehen, hinsehen, weitergeben und anbeten. Vier Reaktionen, wo ich glaube, die sind völlig angemessen, auch für uns heute, wenn es um Jesus geht. Schauen wir uns die ersten beiden einmal an. In Vers 15 und 16 haben die Hirten zueinander gesagt, lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Und hier sind die beiden ersten Reaktionsmöglichkeiten beschrieben, ne? Hingehen und hinsehen. Und das ist die Reaktion für dich, wenn du sagst, ich habe eigentlich mit Jesus bislang noch nicht viel am Hut, aber ich habe den Eindruck, da ist was Wahres dran. Dann will ich dir Mut machen, ans Herz legen, hinzugehen und hinzusehen. Nun kannst du natürlich nicht sagen, okay, ich gehe nach Bethlehem nochmal und schaue nochmal, ob Jesus da noch ist. So, das wird nicht funktionieren. Das ist nicht der Fall. Aber du kannst dich auf die Suche begeben in das Buch hinein, was Gott uns gegeben hat, wo er sagt, das ist sein Wort, in die Bibel selbst. Und ich habe es eben schon gesagt, ja, das Lukas-Evangelium zum Beispiel zu lesen in diesen Tagen wäre eine gute Variante dafür, zu sagen, ich bewege mich mal auf den Weg. Wer sagt, okay, Lukas-Evangelium, 24 Kapitel, ist mir ein bisschen zu viel, lies zumindest mal Lukas 23 und 24. Da geht es um den Tod und die Auferstehung von Jesus und es geht um den Kern der Botschaft. Und wenn du sagst, ja, ich bin da offen für, dann nimm dir in diesen Tagen doch einfach mal eine Bibel her. Und dann bete, vielleicht auch ganz zaghaft zu Jesus und sag, Jesus, keine Ahnung, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann will ich dir begegnen. Und dann schau in das, wo er sagt, dort will er dir begegnen, nämlich in seinem Wort. Aber, ich muss warnen, wunder dich nicht, wenn er dir begegnet. Weil das ist bei so vielen Menschen im Leben passiert. Und sie sind ihm inmitten seines Wortes begegnet und sind fündig geworden auf ihrer Suche. Hingehen und hinsehen. Vielleicht bist du aber an einem anderen Punkt auch und deine Suche nach Jesus, die ist bereits eigentlich abgeschlossen. Ja? Du hast ihn als deinen Retter und Herrn schon erkannt und angenommen, du folgst ihm, dann sind die beiden weiteren Reaktionen hier weitergeben und anbeten, dann sind sie für dich relevant. Weil genau das haben ja die Hirten getan. In Vers 17 lesen wir von dem Weitergeben. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Für die Hirten war völlig klar, diese Botschaft der Rettung, die muss unbedingt raus. Die ist so wichtig, die ist so relevant, die können nicht den Mund halten darüber. Zugleich war ihnen völlig klar, dass Menschen um sie herum diese Rettung unbedingt brauchen. Das heißt, sie haben zwei Triebfedern gehabt, die sie angetrieben haben, mindestens zwei Triebfedern. Das eine war Begeisterung und das andere Relevanz. Und wenn Rettung benötigt wird und man von Rettung weiß, dann wäre es doch fatal, wenn man nicht davon spricht, oder? Das kennen wir doch aus unserer Welt auch. Und diese zwei Triebfedern, Begeisterung und Relevanz, das sind die Triebfedern, die auch uns heute in Bewegung setzen sollten. Warum? Weil diese verlorene Welt und die verlorene Menschheit nichts dringender braucht als Jesus, den Retter. Und dabei geht es ja nicht um Lappalien, sondern es geht dabei um Ewigkeit. Natürlich sollen wir nicht nur in diesen Weihnachtstagen von Jesus weitererzählen, aber gerade in den Tagen wollen wir doch mit anderen über ihn reden. Ne? Angefangen vielleicht in der eigenen Familie oder in der Nachbarschaft oder bei Verwandten oder unter Freunden. Beten wir doch um Gelegenheiten und schauen, ob wir mutig irgendwo Schritte gehen können, mit Menschen über Jesus zu reden. Jesus ist das Thema Nummer eins an Weihnachten und das dürfen wir ruhig auch erzählen und darüber dürfen wir ruhig auch reden. Lassen wir uns dazu ermutigen. Und am Ende dieser Geschichte heißt es in Vers 20, und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Und auch hier wollen wir uns von den Hirten anstecken lassen, von ihrer Reaktion. Sie hatten allen Grund zur Anbetung. Und ich glaube, wenn wir über diese Geschichte von damals und wie das dann alles weitergegangen ist nachdenken, haben auch wir allen Grund zur Anbetung, wenn wir an Jesus denken. Ja, Jesus kam, damit du und ich zu Gott kommen können. Das ist doch ein Grund zur Freude, das ist doch ein Grund, Gott anzubeten, oder? Man könnte sagen, Jesus ist das Gnadengeschenk Gottes an uns Menschen. Und immer wenn man ein Geschenk bekommt, das wissen auch die Kinder, glaube ich, dann reagiert man irgendwie darauf. Ja, dann freut man sich oder sagt Danke und ja, so. Oder man freut sich nicht, aber irgendwie reagiert man auf jeden Fall darauf. Jetzt ist es bei diesem Gnadengeschenk, was Gott uns in Jesus Christus gemacht hat, genauso. Wir müssen irgendwie darauf reagieren. Nehmen wir es an oder lehnen wir es ab? Ja, ignorieren wir das Ganze einfach oder begegnen wir dem mit Freude, bedanken uns? Die Frage ist am Ende, wie reagierst du auf Gottes Gnadengeschenk in Jesus Christus? Ich wünsche jedem von uns, dass wir in diesen Tagen, in diesen Weihnachtstagen, vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch zum wiederholten Mal zu Jesus hingehen und hinsehen, das Geschenk annehmen, das er uns ist und gemacht hat, es weitergeben und ihn anbeten. Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam in einigen Liedern tun. Wir wollen auf Jesus sehen und ihn anbeten. Wenn es euch möglich ist, lade ich euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen und das in zwei Liedern tun.